Heute Vormittag und heute Nachmittag haben wir uns in der Jüngerschaftsschule mit dem Epheserbrief beschäftigt. Und heute Abend bleibe ich bei dem Epheserbrief. Und zwar ein Gebet ganz am Anfang im Epheserbrief Kapitel 1 von Vers 3 an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist eine Zumutung. Ich bleibe trotzdem dabei. Dazu 6 Punkte. Erstens, wir haben den längsten Satz der Bibel vor uns und auch den schwierigsten. Also in der griechischen Sprache ist das ein Satz, im Deutschen kann man das gar nicht wiedergeben. Noch mehr, das ist der längste Satz in der alten griechischen Literatur überhaupt. Wir haben keinen längeren gefunden. Und den ins Deutsche zu übertragen, ist mit das schwierigste Unternehmen einer Bibelübersetzung. Und dieser Spitzensatz der Heiligen Schrift ist ein Gebet. Auch das längste Gebet des Apostels Paulus in der Heiligen Schrift. Wir wollen diesen Bandwurmsatz trotzdem einmal etwas näher betrachten. Ihr habt das gehört jetzt schon beim Vorlesen. Er zeichnet sich nicht gerade durch Verständlichkeit aus. Er ist, wie gesagt, eine Zumutung. Man merkt förmlich, wie der Apostel Paulus mit der Sprache ringt. Er hat Schwierigkeiten, das auszudrücken, was in seinem Herzen ist. Aber das ist oft die Situation, wenn wir vom Heiligen Geist berührt sind. Man kann das manchmal gar nicht sagen. Man kann das manchmal gar nicht in Worte bringen. Sondern es sprudelt etwas hervor und der Verstand kommt nicht nach. Beim Apostel Paulus ist es so, dass das, was in seinem Herzen ist, wo der Geist Gottes ihn angerührt hat, zu diesem Gebet, dass er das am besten noch ausdrücken kann in der Gebetsform, in der er zu Hause ist, das sind die alttestamentlichen Psalmen. Das ist formal so. Übrigens, damit steht er nicht allein. Es gibt am Anfang des Lukas-Evangeliums Lobgesänge, drei Lobgesänge, den Lobgesang der Maria, den Lobgesang des Zacharias, den Lobgesang des Simeon. Das sind auch drei Menschen, die vom Heiligen Geist berührt worden sind in einer ganz bestimmten Situation, wo Gott ganz dicht auf dem Plan war. Und was löst das aus, diese Berührung von Gott her? Ein Lobpreis. Und auch dort ganz in der Sprache der alttestamentlichen Psalmen, also in dem, worin sie im Beten zu Hause sind. Und so geht es uns oft auch, wenn Gott uns berührt. Zweitens, dieses Gebet ist ein Lobpreisgebet. Gelobt sei Gott. So beginnt dieses Gebet. Wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, heißt das eigentlich, gesegnet sei Gott. Da stockt man ein bisschen und sagt, was, wir sollen Gott segnen? Er segnet uns, aber wir ihn segnen? Geht das überhaupt? Nun muss man wissen, segnen heißt zu Deutsch nichts anderes als Gutes reden. Eulogen, eu heißt gut und lego heißt reden im Griechischen. Gutes Reden. Und das ist nichts anderes als Loben. Gutes über Gott sagen. Das ist auch so schlicht. So einfach, das können wir. Gutes über Gott sagen. Aber es ist auch ein Hinweis, dass wir über Gott nicht schlecht denken. Schlecht reden würden wir ja nicht. Aber auch nicht schlecht denken, dass Gott ohnmächtig ist und dass er seine Sache eigentlich nicht richtig macht, jedenfalls nicht für mich und in meiner Situation. Und dass es eigentlich nicht so ist, wie ich es eigentlich von ihm erwarte. Es ist ganz schnell, dass ich auch schlechte Gedanken über Gott einschleichen können ins Herz. Gutes Denken über Gott, gutes Aussprechen über Gott, das ist Lobpreis. Gelobt sei Gott, das steht 85 Mal in der Bibel. Es ist immer ein Ausruf der Dankbarkeit, der Bewunderung Gottes. Und es geschieht immer dann, wenn man berührt ist von der Gegenwart Gottes, von dem Heil Gottes, von der Kraft Gottes oder wenn man Empfänger ist der Wohltaten Gottes. Den Glauben an Gott kann man nie besser zum Ausdruck bringen als dieses, dass man Gott lobt, dass man gut von Gott redet. Und dass man ihn über alles erhebt, was sich gegen ihn erheben will, auch in meinem Leben. In diesem Bandwurmsatz, in diesem Gebet des Apostels Paulus, in diesem Lobpreisgebet, kommt der Lobpreis immer wieder durch. Dreimal ganz besonders zum Lob seiner herrlichen Gnade, Vers 6. Oder auch, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, Vers 12. Oder auch, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht immer um das Lob, wozu wir bestimmt sind von Gott. Dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist Bestimmung. Und wenn wir in unserer Bestimmung leben, leben wir richtig. Dann sind wir am richtigen Platz, dann sind wir am richtigen Ort. Dann ist es von Gott her richtig, dass wir etwas sein mit unserem ganzen Leben zu seinem Lob. Es wird nun auch der Grund angegeben in diesem Gebet, wofür Gott gelobt wird. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Jetzt ist das Wort, er hat uns gesegnet, das verstehen wir, von Gott her kommt Segen. Aber im Grunde genommen ist Segen nichts anderes als, ist dasselbe Wort, Eulogen, dass Gott Gutes sagt, dass Gott verheißt. Und wenn Gott etwas ausspricht, auch wenn hier Segnungen stattfinden, dann wird nichts anderes gemacht, als dass etwas ausgesprochen wird, von Gott her etwas Gutes ausgesprochen wird. Aber beim Segen, der von Gott her kommt, der von oben her kommt, wird das Wort sofort zur Tat. Bei Gott ist Wort nie nur Wort, sondern zugleich Tat. Es steht da. Wenn Gott spricht, es werde Licht, dann wird es Licht. Und wenn Jesus sagt zum Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh heim, dann steht er auf, nimmt sein Bett und geht heim. Also es ist nicht nur Wort. Und wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben, geh und sündige nicht mehr, dann ist das ein Wort, was sofort zur Wirklichkeit wird. Das ist Segen von Gott her. Er spricht Gutes und es steht auch da. Und er geht nicht kümmerlich mit Segen um, sondern, wie es heißt, allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also, man muss sich das mal vorstellen, das ist mit dem Segen wie so eine Pyramide. Also Segen, dann geistlichen Segen, dann allen geistlichen Segen im Himmel, allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Merkt ihr, wie das wie eine Pyramide ist? Das ist eine solche Fülle. Vielleicht an dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, wörtlich heißt es auch nicht durch Christus, sondern allen geistlichen Segen in Christus. Wir haben heute Nachmittag und Vormittag davon gesprochen. In diesem Lobpreisgebet, das ist hier mal gelb unterlegt, kommt 14 Mal der Name Jesus vor. 14 Mal, 2 mal 7, ist gelb unterstrichen hier. Und 10 Mal heißt es in Christus oder in ihm. Eine solche Dichte. Und da merken wir auch, wie im Gebet und auch im Lobpreisgebet Jesus eine solche Stellung hat, in einer solchen Dichte auch sein Name genannt werden kann und auch die Segnungen Gottes und wofür wir danken und ihn preisen, es ist in Christus immer. Drittens. Lobpreis führt von der Enge in die Weite. Wir müssen bedenken, der Epheserbrief ist im Gefängnis geschrieben. Das war früher kein Hotel. Da stand kein Fernsehapparat. Am Ende des Epheserbriefes spricht der Apostel Paulus von Ketten. Er war im Gefängnis und er war angekettet. Das muss man sich mal vorstellen. In Philippi war er im Block, an Hände und Füße festgeschraubt. Das ist eine Situation, die möchte man keinem Menschen zumuten. Aber das ist die Situation, wo der Apostel Paulus den Epheserbrief schreibt. Und wenn man den Epheserbrief liest, da muss man sagen, was ist das für eine Weite der Gedanken Gottes, die der Apostel Paulus hier niederlegt. Der ist in der Enge des Gefängnisses. Er ist sogar noch angekettet im Gefängnis. Er hätte jetzt allen Grund zu meckern und zu sagen, Gott, warum hast du mich hierher geschickt? Eigentlich hast du mich ausgesondert, das Evangelium zu predigen. Ich sehe hier nur das Gegenteil. Ich weiß auch nicht, wann das hier zu Ende ist und ob das überhaupt zu Ende geht. Gott, du widersprichst dich, wo du doch eine Berufung ausgesprochen hast, für mich das Evangelium zu den Heiden und zu den Völkern zu bringen. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Und das war ja nicht nur einmal bei ihm. Es gibt ja noch andere Dinge im Leben des Apostels Paulus. Er ist auch geschlagen worden. Er hat 3x50 weniger einen Schlag mit Stöcken richtig bekommen. Er ist gesteinigt worden. Er hat Schiffbruch erlitten, mehrfach. Wo man auch sich fragen würde, ja, warum macht Gott das eigentlich mit ihm? Noch Schiffbruch, also das hätte er nun wirklich verhindern können. Böse Menschen, das verstehen wir ja noch, ja. Die kann ja Gott nicht bändigen, aber Schiffbruch. Wenn wir einmal verstehen, die Gedanken Gottes, wie er auch die unmöglichsten Situationen benutzt für seinen Dienst, für seinen Plan und dass vom Himmel her etwas durchkommt, da ist nun Paulus ein exzellentes Beispiel. Er im Gefängnis, in der Enge, hat auf einmal Zeit, Dinge vor Gott zu bedenken, wirklich vom Geist Gottes sich führen zu lassen, Briefe zu schreiben. Und wir hätten sie nicht in der Heiligen Schrift, wenn der Apostel Paulus nicht im Gefängnis wäre. 7 seiner Briefe sind im Gefängnis geschrieben. Das ist die Hälfte seiner Briefe. Wie Gott solche Zeiten zum Segen macht, auch für die Nachwelt, auch für uns bis zum heutigen Tag. Gott macht aus jeder Situation etwas zu seinem Lob, selbst ein Gefängnis. Und der Grund des Briefes, des Epheserbriefes, ist ja eigentlich der, dass die Gemeinde Ephesus und alle Gemeinden auch in der Provinz Asia bedroht sind von Irrlehren, wo der Apostel Paulus schon in der Apostelgeschichte prophezeit hat, wo er sich von den Elsen verabschiedet hat aus Ephesus. Es kommen Wölfe, die bringen falsche Lehre. Hütet euch vor ihnen. Dazu schreibt er den Epheserbrief. Er hätte im Grunde genommen Grund zur Klage, gleich am Anfang kommt es raus, wie ich schon euch gesagt habe, jetzt tritt der Fall ein, leider sind also die Irrlehrer schon unterwegs, es ist ganz schlimm, Gott hat es nicht verhindert, es ist alles so schlimm. Nichts davon, er beginnt den Epheserbrief mit diesem großen, langen Lobpreis und indem er Gott lobpreist und die Gemeinde mit hineinnimmt in den Lobpreis, macht er die Gemeinde Ephesus immun gegen alle Irrlehre und gegen alle Anschläge des Teufels. Bester Beitrag. Und dieser Lobpreis geht so in die Weite, er hat im Blick Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und er hat sogar im Blick den dreieinigen Gott. Erwählt von Gott. Erlöst durch Jesus. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das sind die 3 Teile des Gebetes. Wir haben die Trinität hier voll drin. Und es ist tatsächlich auch gut in unserem Beten, immer den dreieinigen Gott im Blick zu behalten. Dieses Gebet, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist ein Gebet, was sich an Gott, den Vater, richtet. Das ist die Hauptrichtung unseres Gebetes. Wir sind Kinder Gottes und wir beten zu Gott, dem Vater. Natürlich können wir auch zu Jesus beten. Wir können seinen Namen anrufen. Das ist in der Heiligen Schrift verbirgt. Aber Jesus will uns immer zu Gott, dem Vater, bringen. Das ist die eigentliche Zielrichtung. Wir können auch zum Heiligen Geist beten. Auch das ist richtig. Aber der Heilige Geist hat das Anliegen, dass er uns zu Jesus führt und Jesus hat das Anliegen, dass er uns zum Vater führt. Aber immer wer den Heiligen Geist anbetet, betet zugleich immer Jesus und den Vater an, weil die eins sind. Und wer den Vater anbetet, betet auch den Sohn und den Heiligen Geist an. Aber wo das Gebet den dreieinigen Gott im Blick hat, da wird immer eine Weite hineinkommen in dieses Gebet. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist hier in diesem Gebet beieinander. Viertens. Wir sind in Christus erwählt. Die Worte erwählt, vorherbestimmt, und es sind jetzt noch andere, die, wenn man das Ganze im Blick hätte, die machen dieses Gebet aus, dass schon in der Vergangenheit Gott etwas bedacht hat, bestimmt hat, auserwählt hat, und dafür betet Paulus Gott an. Wenn wir jetzt von Erwählung reden, da ist das für viele eine Frage zum Grübeln. Stellt sich die Frage, bin ich erwählt? Oder wenn ich nicht erwählt bin? Oder bin ich von Ewigkeit vorher bestimmt nicht zur Ehre Gottes? Wie ist das eigentlich? Ist dann Gott gerecht mit seinem Erwählen? Ist er einige erwählt und andere nicht erwählt? Die Frage der Erwählung ist eine Frage der Anbetung. Paulus grübelt nicht, er betet Gott an. Und zwar, dass er schon vor Grundlegung der Welt, als noch nicht die Welt geschaffen war, diese Erwählung stattgefunden hat. Vers 4, indem er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott wusste damals schon, dass der Abfall des Menschen kommt, und er hat schon vor Grundlegung der Welt Vorsorge getragen, indem er seinen Sohn bestimmt hat, zum Opfer am Kreuz, zur Erlösung. 1. Petrus 1, Vers 20 steht, dass auch Jesus als das Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt auserwählt war. Es steht völlig außer Frage, das sage ich jetzt den Grüblern, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wort Gottes, 1. Timotheus 2, Vers 4. Es steht außer Frage, und das hat Jesus gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Steht außer Frage. Das ist sicher in der Heiligen Schrift verankert. Es gibt nicht eine Bibelstelle, wo es heißen würde, dass Gott vor Grundlegung der Welt einige zur Verdammnis bestimmt hat. Die gibt es nicht. Die suchen wir völlig vergeblich. Aber es steht in der Heiligen Schrift und in diesem Gebet sehr klar, dass er uns in ihm, in Jesus erwählt hat. Jesus selber ist der Erwählte Gottes. Und wer sich an Jesus hält, ist erwählt. Der ist mit dem Erwählten Gottes eins und ist erwählt. Das ist das Einzige, worum es geht, dass wir Jesus festhalten und zu Jesus kommen, und er wird uns nicht hinausstoßen. Und es gibt von Gott her nicht eine Bremse, nicht eine Festlegung, dass das nicht geschehen könnte. Im Übrigen muss man sagen, Jesus ist ja nicht nur der Erwählte. Jesus ist auch der von Gott Verdammte. Am Kreuz von Golgatha ist er verdammt worden, nicht um seiner Sünde willen, sondern um unserer Sünde willen. Aber er ist verworfen worden von Gott. Und deswegen ist die Frage der Erwählung und des Verwerfens immer eine, die jeden von uns betrifft. Wir alle sind verworfen um unserer Sünde willen. Alle, durch die Bank. Da gibt es nicht einen, der sagen könnte und sich melden könnte, ich bin nicht verworfen. Den gibt es nicht. Und in Jesus sind wir Verworfene und der alte Mensch ist verworfen und am Kreuz von Golgatha abgetan. Und in Jesus sind wir immer die Erwählten und von Gott Geliebten und von Gott angenommen. Und das gilt für alle Menschen durch die Bank und da gibt es keine Ausnahme. Das ist Erwählungslehre. Übrigens, Erwählung, wenn ich das mal sagen darf, auch das Volk Israel ist ja erwählt. Oder die Apostel sind erwählt. Bei uns schleicht sich immer das Denken ein, was völlig falsch ist, ist nicht biblisch. Wenn es eine Erwählung gibt, ist das andere alles verdammt. Stimmt nicht. Wenn Gott erwählt, erwählt er zum Dienst für andere. Er erwählt das Volk Israel, damit sein Name kund wird unter allen Völkern. Es ist nicht gegen die Völker, sondern für die Völker. Wenn er Apostel erwählt, dann nicht deshalb, weil die anderen alle nichts sind und verworfen sind, sondern damit es eine Sendung gibt, dass alle errettet werden. Also wir dürfen bei Erwählung nie mitdenken, aha, also das andere ist alles verdammt. So viel einfach mal auch für die Grübler. Und deswegen kann man ungehindert und mit Freuden, und das sollte man auch tun, Gott danken und Gott loben dafür, dass wir erwählt sind in Jesus Christus. Fünftens. In Christus sind wir erlöst. Das ist der zweite Teil. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das muss immer auch in der Mitte eines Lobpreisgebetes stehen, die Erlösung, die wir haben durch das Blut Jesu. Und hier wird die Erlösung umschließt ja noch mehr als die Vergebung der Sünden. Da gibt es ja auch den ganzen Bereich der Finsternis und des ganzen alten Wesens und der Bindungen und erlöst auch vom Teufel und all den Machenschaften. Erlösung umschließt noch viel mehr, erlöst auch von dem Leib noch bis zum Schluss, das Letzte der Erlösung, wo wir einen neuen Leib bekommen werden. Aber die Erlösung wird hier sozusagen geerdet bei der Erfahrung, die jedes Kind Gottes gemacht hat: Mir sind meine Sünden vergeben. Das ist immer das Erste, wenn man zu Jesus kommt, wenn man Kind Gottes wird und das Reich Gottes eintritt: Mir sind meine Sünden vergeben. Und da kann man sofort mittun an der Stelle, weil man das erfahren hat und weil das etwas so Kostbares ist und weil das immer auch neu gilt, die Vergebung der Sünden. Dort wird echter Lobpreis geerdet. Dort übertreiben wir nicht, dort sind wir keine Spinner, sondern das ist etwas, was wir aussprechen sollen, was wahr ist und was wir erfahren haben. Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die der Apostel Paulus hier in diesem zweiten Teil sagt, nämlich, dass wir zur Erlösung in Jesus Christus, das gehört noch die Offenbarung seines Willens. Wer mit Jesus lebt, der blickt ja nicht nur zurück, die Vergebung der Sünden, sondern der bekommt auch eine Sicht, was Gott will, was er meint, erstmal im ganz persönlichen Leben. Man lernt, dem guten Hirten gehorsam zu sein und der seinen Willen auch bis in unsere Herzen bringt durch den Heiligen Geist. Aber das ist hier gar nicht so sehr gemeint, sondern es gibt eine Offenbarung der Sicht, worauf Gott es hinausgehen lässt. Für seinen Heilsplan. Und das ist nicht unwichtig, dass uns eine solche Sicht gegeben wird, was der Heilsplan Gottes ist, weil wir auch dort durch Irrlehren, durch Falsches ja gefeit werden. Wir werden dagegen gefeit. Man wird in seinem Gehen in der Nachfolge Jesu nicht unsicher, sondern es hat ein Ziel. Man weiß, was Gott meint und will. Und auch dort an dieser Stelle lobt der Apostel Paulus. Es kommt der Tag, wo offenbar wird, wer der Herr ist. Es kommt ein Tag, wo offenbar wird, dass er das Haupt ist. Es kommt der Tag, wo offenbar wird, welch eine Erlösung uns gegeben ist. Die Erlösung des Leibes, der Tag der Entrückung. Und ein Tag, wo offenbar wird auch, dass er der Herr ist und dass alle Feinde unter seine Füße geworfen werden. Ob erlöst oder unter seine Füße getan, er ist das Haupt, er ist der Herr. Der Apostel Paulus sagt, zusammenzufassen alles, was im Himmel und auf Erden ist, in Christus als dem Haupt. Sechstens und letztens, in Christus wartet eine herrliche Zukunft auf uns. Es ist immer wichtig, dass wir nicht nur im Hier und Heute leben, das ist richtig, wir leben im Hier und Heute, aber wir haben auch einen Morgen, wir haben auch ein Ziel, eine Zukunft. Und das muss man im Blick behalten. Also wenn man geht und hat kein Ziel, dann kommt man ganz schnell vom Weg ab. Sie gehen irgendwo spazieren und dann gehen Sie mal im Wald und da ist noch das und da ist noch das und dann können Sie ganz schnell verirren. Man muss sehen, dass man auf der Hauptstraße bleibt und nicht auf die Nebenwege gerät. Und deswegen ist so wichtig, dass es eine Zukunft gibt, auf die wir zugehen. Wir gehen auf den Tag Jesu Christi zu. Wir gehen auf den Tag der Entrückung zu. Wir gehen auf den Tag der Wiederkunft Jesu zu. Wir gehen auf den Tag zu, wo es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Denn die Probleme dieser Erde, die können wir nicht lösen. Die kann kein Mensch lösen. Die Nöte auf dieser Erde so vielfältig, die Probleme, die immer mehr zunehmen, immer dichter werden, wer will die lösen? Die Probleme werden gelöst durch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die werden gelöst durch das Kommen Jesu Christi. Und deswegen sollten wir die im Blick haben, auch im Blick auf die Nöte und Probleme, dass der Tag des Herrn bald kommt, dass der Arm des Herrn bewegt wird. Dass das, was Gott vorgesehen hat in seinem Heilsplan, dass das durchkommt, weil dann die Nöte dieser Welt aufhören. Das ist die beste Lösung für all die Nöte dieser Welt. Und diese Freude auf diesen Tag, diese Ausrichtung auf diesen Tag, das ist das, was die ersten Christen erfüllt hat. Sie haben immer wieder von diesem Tag geredet und sich auf die Wiederkunft Jesu gefreut. Dieses Ziel brauchen wir. Es ist in diesem dritten Teil vom Erbe die Rede. Und das Erbe ist das, was auf uns wartet, was wir bekommen. Und in dem Zusammenhang ist auch vom Heiligen Geist die Rede. Wir sind versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Das heißt, das ist eine Garantieerklärung Gottes für dieses Erbe. Was der Heilige Geist versiegelt hat, das trägt er durch bis zum Erbe. Das kann kein anderer öffnen. Den Heiligen Geist, so steht es in Vers 13 und 14, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, Seligkeit heißt Rettung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also, wenn man das Wort Gottes hört, dem Wort Gottes glaubt, gläubig wurdet, die Rettung in Anspruch nimmt, ist unabdingbar, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt und dass ich auch das erfahre und auch weiß und auch danken kann und rühmen kann und loben kann. Der Heilige Geist ist mir gegeben. Ich habe ihn empfangen. Und dieser Heilige Geist ist zugleich eben das Siegel auf das, was noch kommen wird. Ist ein Angeld, so sagt der Apostel Paulus, auf das, was noch kommen wird. Und so ist dieser Lobpreis in der Enge geschrieben und geht in eine solche Weite, so weit zurück in die Vergangenheit, bevor Himmel und Erde geschaffen wurden, so weit in die Zukunft, bis auf den Tag Jesu Christi. Und auch in das Geschehen, in das wir hineingestellt sind in dieser Welt, wo Gott erlöst und wo Gott uns eine Sicht gibt und offenbart, was er will. Dafür sollen wir Gott loben. Amen.